Nerd und Krempel, der Nerdcast.
Hi, mein Name ist Christoph Krempel und ihr alle verletzt das Gesetz der Balance. Also verschwindet oder ich schaffe euch alle von hier weg. Ihr fahrt zur Hölle. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd und Krempel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich bin natürlich nicht alleine hier am Mikrofon. Also hier am Mikrofon bin ich schon allein, aber ihr wisst, was ich meine. Da drüben irgendwo sitzt der Gregor. Ich sag hallo.
Hallo Christoph, ja, irgendwie muss ja das Gleichgewicht irgendwie bestehen bleiben und ich sag dir eins, pack auf deine Seite der Waage noch ein paar Gewichte drauf, damit das ungefähr bei uns hält.
Wir sind heute einfach da, sag ich mal, um die Balance wieder ins Lot zu bringen. Ja.
Ja.
Wir sind hier, um ein paar Dämonenärsche in die Hölle zu verfrachten.
Mhm.
Ja, also wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich Gregor, mein Lehrling und Taxifahrer.
Ja. Nenn mich Chess.
Ich nenne dich Chess. Wann ist Chess eigentlich verrückt geworden?
Relativ schnell und ich glaube, vom Anfang an war er schon angepisst.
Ja, ich glaube auch. Spätestens nachdem er mit diesen komischen Robotern zusammengearbeitet hat, ist er dann ganz durchgedreht. Genau, also schön, dass ihr da seid. Ja, es ist eine Zeit lang her, dass wir auch hier zusammengesessen haben, Gregor und ich, und auch aufgenommen haben. Es gibt auch noch eine verlorene Folge, die ihr wahrscheinlich hier vorhört, deswegen ist es total blöd, darüber zu reden, dass es eine verlorene Folge gibt.
Nur zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es eine verlorene Folge.
Ja, genau. Wenn ihr das hört, dann, ach, egal, das ist dieses Zeitparadoxon. Ich weiß nicht.
Timey-wimey, weißt du, das ist, ja.
Da sollten wir nicht
drüber sprechen. Sagen wir mal so. Ja, ihr habt den zweiten Teil von S dann hoffentlich schon gehört. Wenn nicht, könnt ihr euch jetzt noch drauf freuen.
Genau. Und, oder vielleicht habe ich es auch in der falschen Reihenfolge und es macht alles gar keinen Sinn.
Ach Gott. Ist wieder die erste Folge. Minecraft!
Juhu! nein, wir sind natürlich hier. Ihr wisst es alle schon, denn ihr habt ja sicherlich den Titel der Episode gelesen. Hoffentlich. Wenn nicht, macht ihr jetzt aus und lest erstmal den Titel. Wir warten kurz.
Ja, warte.
Okay, das sollte genügen.
Ah, okay.
Ja, ich denke schon. Und wir sprechen heute über Konstantin. Es geht nämlich darum, oder wir sind darauf gekommen, dass jetzt seit kurzem bei Netflix Konstantin veröffentlicht ist, also man den da gucken kann.
Mhm.
Und dann habe ich ihn mir angeguckt. Also ich kannte ihn schon. Und dann habe ich Gregor gesagt, wir müssen über Konstantin sprechen. Das Erste, was du gesagt hast, war, ja, wir müssen über Konstantin sprechen und wir verstehen beide nicht. So viel will ich schon spoilern. Warum den alle so abhaten, oder?
Ja, überhaupt nicht. Ich habe es damals schon nicht verstanden, warum der so irgendwie so gefühlt untergegangen ist oder von vielen, also zumindest auch in meiner Filterbubble, von vielen echt als schlecht bewertet wurde.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, also ich habe ihn jetzt schon ein paar Jahre bestimmt nicht mehr gesehen, ich habe den, glaube ich, auf DVD, ich bin mir nicht sicher. Und jedes Mal, wenn ich den fertig geguckt habe, denke ich, warum sagen immer alle, mit denen man spricht, der ist doof?
Ich glaube, der hatte damals so ein bisschen einen ungünstigen Zeitpunkt. Also der Film ist 2005 rausgekommen, also bei uns im Februar 2005. Und da war so, das war so die ganz kurze Phase, wo Keanu Reeves nicht so beliebt war. Weißt du, er hatte so, jetzt ist er ein Gott. Also aktuell ist Keanu Reeves eigentlich Gott. Also jeder würde das akzeptieren. Ja, nicht, ja, was ja Gott wäre halt. Ne?
Ja, genau.
Und jetzt ist er unangreifbar, aber damals war das so, er hatte irgendwie die Matrix-Fortsetzung kurz davor so in den Sand gesetzt. Das hat echt wehgetan. Und dann
da war er nicht eher alleine schuld.
Ja, also. Aber er ist natürlich der damit sehr stark assoziiert wird. Und dann gab es ja kurz davor, so ein halbes Jahr davor, wenn du dich noch erinnerst, lief noch Van Helsing. Und mit Hugh Jackman, der auch gar nicht so extrem scheiße ist, aber etliche schlechter ist als Konstantin.
Ja, auf jeden Fall.
Aber damals hatte ich das auch so ein bisschen verortet, so, oh, jetzt machen sie diese großbudgierten Himmel versus Hölle und Dämonen gegen Engel-Dinger. Und da war es halt, da war irgendwie Van Helsing das eine und dann kam irgendwie ein halbes Jahr später, ich fühlte auch so, dass der Film so ein bisschen das Fahrwasser von dem war. Halt, ne?
Ja gut, wozu man ja sagen muss, dass Konstantin ja an sich auch ein großer Charakter ist, ja? Also es gibt ja diverse Comics etc. etc.
Hellblazer ist das Comic, auf das das basiert, ja.
Ja, genau. Also von daher, es ist ja schon eine gute Reihe. Also, aber der Film an sich ist auch, finde ich, gut umgesetzt. Klar, es gibt so immer was zu meckern an jeder Stelle. Aber auch die Leute, die da mitspielen und auch alleine beim Ende, wenn es um den Teufel geht, ja. Und sie holen halt den Typen, den ich mir nie merken kann, der immer einen Russen spielt.
Du meinst Peter, das ist Peter Stormare.
Stormare, genau.
Der Lucifer, oder wie so schön abgekürzt, Lou in
genau.
dem Film spielt.
Genau, großartiger Mann, ja, der den super Russen in
Bad Boys
Armageddon spielt.
Ja, und genau.
Oder in Bad Boys spielt 2, er auch einen Russen. Er spielt, glaube ich, sogar in dieser Sendung Prison Break, spielt er auch einen Russen.
Ist der vielleicht Russe?
Ich glaube, der ist Schwede.
Der ist echt Schwede. Du hast recht.
Genau.
Ja, aber wir können ja vielleicht ein paar Worte zur Story grob sagen,
ja, bitte gern.
Also John Constantine ist halt ein amtlich zertifizierter Dämonenjäger, der halt, Dämonen oder so eine Art, wie er nennt sie Halbblüter, im Prinzip zur Hölle jagt, weil es gibt so einen ewig währenden Kampf, halt Engel gegen Dämonen, und die können aber nicht so in ihrer eigentlichen Form so auf die Erde kommen, sondern sie können halt Menschen besetzen und auch nicht alle, und die stören dann halt oder die halten halt die Balance.
Genau, es gibt halt nicht nur, so wie man es ja eigentlich kennt, dass Dämonen in irgendwelche Menschen fahren und sie dann quasi beherrschen oder eben unter uns leben, sondern es gibt auf der guten Seite, also auch Engel und diverse Lebewesen von dort, die auch unter uns leben, eben in Balance, sodass wirklich alles, nicht zu viele Böse und nicht zu viele Gute hier sind.
Ja, und es verschwimmt sehr, was gut und was böse ist, weil gerade gegen Ende, wir spoilern ja auch ein bisschen, also gegen Ende merkt man schon, nicht jeder Engel ist gut und Lou ist nicht durchgängig böse halt. Ne? Das ist eigentlich auch ein bisschen mit, der Reiz daran, und er stößt dann halt auf eine Polizistin, deren Schwester vermeintlich Selbstmord begangen hat und damit nicht in die Hölle, in den Himmel kommen könnte, was auch sein Problem ist, weil er auch schon mal klinisch tot gewesen ist, durch Selbstverschuldung. Also selbst verschuldet und könnte somit auch nicht mehr in den Himmel kommen nach christlicher Lehre. Und damit hat er natürlich ein Problem, weil wenn er irgendwann dann zur Hölle fährt, landet er da, wo er halt die Typen sind, die er jetzt gefangen und geschnappt und zu selbigen exportiert hat.
Ja, er will sich ja quasi freikaufen von seiner Schuld, in die Hölle zu kommen, weil er sich selbst umgebracht hat. Was ja eigentlich, er hat sich ja nur selbst umgebracht, weil er ja diese Gabe hat, diese Wesen zu sehen, was ja nur ein paar Menschen haben. Also alles so sehr verstrickt, zusammengehörig. Und natürlich will er nicht dahin. Also ich glaube, er würde sowieso nicht gerne in die Hölle wollen. Wer würde das schon wollen?
Wer will das schon? Aber er hat das Problem, dass er halt, und das ist ein sehr irdisches Problem, seit seinem 15. Lebensjahr ein starker Kettenraucher ist und tatsächlich im fortgeschrittenen Stadium Lungenkrebs hat.
Ja.
Und daran bald auch noch in jungen Jahren, in jüngeren Jahren zumindest, zur Hölle fährt. Und sein Versuch, sich da aus der Sache ein bisschen rauszukaufen und quasi die Gunst so ein bisschen zu erwerben, die führt dann halt zu einer doch epischen Schlacht, weil die Balance muss gehalten werden und keine der beiden Seiten scheint da so wirklich ganz groß. Also es gibt halt Ränkespiele in diesen Reihen halt. Der Engel und der Dämon, die diese Balance halt sehr stark gefährden. Also der alte Kampf, gut gegen böse, Himmel gegen Hölle, Imperium gegen den Widerstand, weißt du, gegen Rebellen, herrlich.
Ja. Ja, es ist aber schon ein an sich so ziemlich cool aufgemacht, das Thema. Also es fängt ja auch sehr interessant an mit diesem Typen in Mexiko. Ist es Mexiko?
Ja, ja.
Ja, genau. Der plötzlich irgendwas findet in irgendeiner Kiste, ja. Man weiß noch gar nicht, was das ist. Und dann wird er überfahren und überlebt das alles und hat so einen irren Blick und so weiter. Und dann sehen wir dann ja auch schon,
wieder überfahren wird.
Ja.
Also einfach von der Seite knallt ein Auto, bam, in ihn
genau.
rein.
Genau. Und er springt einfach weiter und alle im Auto sind tot, alle Insassen. Und er geht einfach weiter. Und dann sehen wir, wie John so unseren ersten Fall, den wir sehen von ihm quasi, ja, wie ein Dämon versucht, aus einer jungen Frau herauszubrechen, wie er das mit einem Spiegel und so weiter. Also es ist schon ziemlich cool gemacht. Und dann kommen wir eben zu Rachel Weisz, beziehungsweise ihrer Schwester, die sich dann ja umbringt. Ja, Zwillingsschwester, also beides gespielt von Rachel Weisz.
Ja, und das ist mir tatsächlich jetzt erst klar geworden, ernsthaft. Damit ist mir das nicht
du
klar
dachtest,
geworden.
Du dachtest, das wären zwei Schauspieler. Also wirklich
die sehr ähnlich halt aussehen, aber es ist tatsächlich Rachel Weisz, die fantastische, wunderschöne Rachel Weisz. Es ist mir tatsächlich nicht so richtig aufgefallen. Es wird sogar in dem Film gesagt, dass sie Zwillingsschwestern sind.
Ja, natürlich.
Aber ich habe
deswegen haben sie ja auch beide diese Gabe in Anführungsstrichen gehabt, und die Polizistin Rachel Weisz hat halt irgendwann so getan, als hätte sie das nicht, damit sie nicht so wie ihre Schwester in die Klapse kommt, und hat dann diese Gabe irgendwann wieder verloren.
Mhm,
genau. Ja, und John hat diese Gabe halt auch, diese Welt zu sehen, und er hat dann ja auch so ein paar Freunde. Es gibt dann noch die coole Bar.
Ja, die ist super, oder?
Ja.
Midnight ist dann quasi jemand, der dann zwischen der Sache steht, der die Balance hält, der neutral
Simon
ist.
Simon Honsu übrigens.
Ja, genau. Ah, wieder ein Name, den du aussprechen kannst. Auch bekannt aus, ja, hier Amistad.
Blood Diamond.
Und Blood Diamond und ich glaube auch ein paar andere, noch vielen, vielen anderen Sachen.
Ja, ganz großartig.
Auf jeden Fall spielt der, hat der eine tolle Rolle, weil er spielt halt sowas wie den, ist er der
Hexenmeister
Fährmann?
Ist er.
Ja, er ist so ein Hexenmeister, aber der sehr daran interessiert ist, dass es bei ihm eine neutrale, es gibt sowas wie eine, es ist eine neutrale Zone, könnte man sagen, was bei ihm da herrscht halt. Ne? Da genau. Können sich Engel und Dämonen quasi treffen, ausquatschen, über ihre Gefühle reden, und es gibt da keinen Krieg, und er ist halt sehr daran interessiert, dass diese Balance gehalten ist. Und er ist aber auch eigentlich ein Kumpel, irgendwo ist er ein Kumpel von John Constantine, oder?
Ja, genau, sie haben ja, also man weiß ja nicht, man kriegt ja so wirklich nicht raus, wer Midnight jetzt wirklich ist, ja, aber sie, Constantine spricht es ja oft an, dass er gegen viele Dämonen und Hexen und so weiter gekämpft hat, er nennt ihn ja auch irgendwie den Hexenmeister oder irgendwie sowas,
ja,
in der Mitte des Films, also der muss ja auch schon länger unterwegs sein und hat ja auch schon wohl gegen den einen oder anderen Bösen gekämpft, hat sich dann aber irgendwann entschieden, er macht eben so eine Bar auf, wo eben Gut und Böse zusammen, ja, feiern und Party machen können. Ich finde sowieso, dass die Besetzung an sich, ja, schon ziemlich geil getroffen ist. Wir haben erstmal John Constantine, Keanu Reeves, ja, der, wie du sagst, heute ein Gott ist, früher, also bei Matrix schon war und früher wahrscheinlich auch schon, durch seine ganz alten Filme, ja.
Ja.
Dann haben wir Rachel Weisz, ja, die Mumie zum Beispiel, oder ein paar andere Filme auch noch. Wir haben Simon Honsu, was wir gerade schon gesagt haben. Wir haben Shia LaBeouf, der da wahrscheinlich noch niemand kannte.
Nee, absolut nicht. Das war bevor Transformers halt.
Genau, aber trotzdem an sich ja ein, ich sag mal, Mensch, der auf der Leinwand doch vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ja,
der hat seine Berechtigung.
Ich sag mal so, er macht ja in den letzten Jahren viel so Independent-Filme, die ja auch alle sehr erfolgreich sind. Es gibt ja jetzt auch gerade wieder aktuell so einen Independent-Film, wo er eigentlich so ein Ausreißer ist, ja, so ein Penner auf der Straße irgendwie was erreichen will. Ich habe nur einen Trailer gesehen, deswegen weiß ich nicht wirklich, wen er spielt. Und wo dann, den er dann auf seiner Reise trifft, er dann einen, ich glaube mit Down-Syndrom, Jungen, der Wrestler werden will. Und dann,
echt? Okay.
Ja, das ist cool. So, habe ich im Kino gesehen, den Trailer. Und das ist auch wieder so ein Independent-Film, gehypt ohne Ende, ja. Muss mal gucken, vielleicht verlinke ich irgendwo in den Shownotes den.
Honey Boy, kann das sein?
Ich weiß nicht, wie der Film heißt, tatsächlich.
22-jähriger Otis befindet sich. Okay.
Genau, also Shia LaBeouf, dann haben wir ja schon angesprochen, es gibt so einen Engel, ja, das ist auch sehr, sehr gut gemacht, Gabriel, Tilda Swinton, ja, auch, und diesen Engel finde ich super, weil sie ihn. Also auch wenn natürlich Tilda Swinton eine Frau ist, also aber sie haben sie so fertig gemacht, dass man das nicht erkennen kann. Also es wirkt schon sehr engellike.
Ja, absolut. Ja, androgyn halt.
Ja,
ne?
Total.
Sie ist ja auch so prädestiniert halt für diese Rolle, diese Art von Rolle. Ne? Das hat sie ja schon danach noch sehr, sehr häufig gespielt und ist halt echt eine fantastische Darstellerin halt. Ne?
Genau, dann kommen wir zu Lou, Peter Stormare. Ich kann ihn halt nicht aussprechen. Auch großartig, auch wenn er vielleicht nur 5 Minuten Screentime hat am Ende. Ja,
Aber die sind Wahnsinn.
Die sind wahnsinnig gut. Und wir haben Gavin Rossdale als den bösen Balthasar. Auch großartig, wie er den spielt.
Ja, er ist Frontmann einer Band.
Ja, genau. Eigentlich
nein,
schon.
Ich habe ihn immer verortet. Er ist der Sänger, er ist der Frontmann von Bush, wer es kennt. Und er war lange mit Gwen Stefani verheiratet. Da hatte ich ihn immer so ein bisschen verortet. Als Mr. Gwen Stefani.
Ja, aber trotzdem, diese Rolle als Balthasar spielt er auch toll. Also die Leute, um die es geht, wir haben kein großes Ensemble, sondern nur so ein paar. Ja, aber die haben sie dann auch wirklich rausgepickt, die mir sehr, sehr gut gefallen in dieser Geschichte.
Ja, vor allen Dingen, das ist auch ja das Erstregiewerk von Francis Lawrence, der den Film halt ja als Regisseur betreut hat. Das war tatsächlich sein erster Film. Vorher hat er viel Musikvideos gemacht. Kennst du noch P.O.D. und solche Geschichten? Ja, das war tatsächlich sein erster Film. Danach hat er noch hier I Am Legend gemacht. Die Tribute von Pan im Film hat er gemacht.
Ja, genau. Also der Typ hat danach noch ein paar coole Sachen gemacht. Red Sparrow war, glaube ich, auch relativ erfolgreich. Das ist doch der auch mit derselben aus den Tributen von Panem. Ich habe vergessen, wie sie heißt.
Ich bin mir nicht. Red Sparrow war genau mit Jennifer Lawrence. Also er hat da mit ihr gleich weitergedreht und dann aktuell hier irgendwie diese Reich der Blinden Fernsehserie. Aber zumindest hier, klar, I Am Legend und die Tribute von Panem Und das kennt man auf jeden Fall. Und das ist schon beeindruckend, dass das sein erster Film ist, weil die visuelle Kraft, die finde ich, die dieser Film hat, auch gerade durch die Effekte, durch die Kamerawinkel, du hast das vorhin ja erzählt, mit diesem Spiegel, in dem der Dämon dann gefangen wird. Der Spiegel wird so über der gefesselten Frau am Bett so exorzistmäßig angebracht, dann, sodass dann der Dämon in dem Spiegel gefangen ist. Dann wird er rausgeworfen aus dem Fenster und zerschellt in 1000 Scherben. Das ist großartig gemacht halt. Das ist wirklich Musikvideo-Ästhetik, die wir da sehen.
Ich möchte kurz noch was einwerfen. Es ist übrigens The Peanut Butter Falcon, der Film mit Shia LaBeouf. Okay. Er möchte nämlich auch so heißen, der kleine Junge, möchte Peanut Butter Falcon. So soll sein Wrestlername sein. Also der Trailer auf jeden Fall empfehlenswert. Ich mag Shia LaBeouf ja eigentlich nicht so gerne, aber das sah schon ganz cool aus.
Ja, stimmt. Also ich mag, kennst du noch Disturbia, finde ich von ihm sehr gut.
Disturbia ist ein sehr guter Film, oder?
Der erste Transformers-Film ist sehr gut, aber dann haben wir halt die anderen beiden Transformers-Filme, dann haben wir mit Indiana, wo er uns Indiana Jones so ein bisschen mitverleidet hat.
Es gibt so zwischendurch, hat er nochmal einen gemacht, Eagle Eye, den fand ich auch gar nicht so schlecht, auch wenn er nicht gut war.
Herz aus Stahl, also Fury ist auch gut.
Ja, also er hat ja schon ganz gute Sachen gemacht, aber nochmal zurück zu Konstantin. Auch der Look des Films, so insgesamt. Ja. Ne? Also es gibt zum Beispiel, er hat ja auch so zwei andere Gehilfen, sag ich mal, den Priester, ja, und noch den, wie heißt er, den Boomer, ja, der ihm auch mal Sachen vorbeibringt und so. Und der arbeitet in so einer Bowlingbahn und man sieht ihn dann immer im Hintergrund und überall hängen irgendwelche Sachen rum und er hat überall alles aufgemalt und er hat die Bibel der Hölle und so weiter. Auch ein total verschrobener Charakter, der dann ja auch leider zum Ende hin auch da sein Leben verlieren muss. Ja, aber auch diese Optik, wenn du in diese Bowlingbahn reingehst und diese Fahrten immer in diesen langen Gang lang, wenn man auf ihn zufährt und so, das ist richtig, richtig gut und man kriegt so ein richtiges Gefühl, als wäre man dabei.
Ja, bei dieser Szene mit Beeman ist es, glaube ich, ne? Wenn er mit Konstantin da redet und halt quasi so die Ankunft des Bösen und so ein bisschen beschreibt, ist dieser Moment unter der Bowlingbahn halt so extrem eindringlich, weil du siehst halt diese Kamera so ein bisschen weiter von ihm weg und dann siehst du, wie diese ganzen Maschinen sich anfangen zu bewegen und man merkt einfach, dadurch, dass die da so durchgehen, diese Bowlingbahn-Dinger, das wirkt wie so etwas kommt auf ihn zu.
Ja.
Halt, ne? Und das ist ja auch das Ende dieses Charakters. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht. Muss man sagen. Und ich fand auch, visuell ist der einfach heute noch geil. Ne?
Ja,
also
genau.
Die Effekte, die Kameraarbeit, die ganze Ästhetik des Films ist heute noch fantastisch. Es gibt so schöne Zeitlupen-Szenen, wie beispielsweise das beim Ende, wenn Lou auftaucht, ne, so quasi der Teufel kommt dann barfuß im weißen Anzug durch die Scherben gegangen, geht da durch das splitternde Glas und so. Und das sieht einfach so fantastisch aus. Das ist wirklich geil gemacht.
Genau, es gibt auch so ein, zwei zwei Szenen. Zum Beispiel, wenn wir das erste Mal auf Gabriel treffen, ja. Wenn er in die Kirche kommt und er dreht sich um und steht da mit seinen riesen Engelsflügeln und dann dreht sie sich um und die sind weg, oder wenn der Priester stirbt und dann beugt sich auch nochmal ein Engel über ihn und dann sehen wir plötzlich die Flügel und dann sind sie weg. Also diese Effekte, die sind großartig. Oder Konstantin wird ja auch einmal auf der Straße angegriffen von so einem Dämon aus Bienenwanzen-Dingern. Also wenn du überlegst, dass das fast 15 Jahre alt ist, der Film, ja? Manche Filme, die jetzt aktuell sind, sehen nicht so gut aus.
Also man sieht ihm die 100 Millionen auf jeden Fall an, die der Film gekostet hat.
Also absolut.
Das ist wirklich extrem beeindruckend. Und auch diese Szene, was du gerade beschrieben hast, mit dem Father Hennessy, der ihn da auch unterstützt und der ihm immer so ein bisschen man muss halt so als Dämonenjäger überall seine Quellen haben, ne? Und was ist da naheliegend als ein Priester, der sagt, ey, da ist wieder ein Exorzist, da ist wieder jemand vom Dämon besessen, komm mal kurz vorbei, John.
Ja.
Halt, ne? Und das ist halt prädestiniert dafür. Und diese Szene, wo er da tot in dem Supermarkt liegt und der Typ, also vermeintlicher Passant, sich über ihn beugt und man sieht dann so das Ganze aus anderen Blickwinkeln, ne? Den einen Dämon, der da steht und er ist dann mit den Engelsflügeln, was dann halt so symbolisiert, dass man nicht so allein ist halt irgendwie. Das ist schon toll. Das ist toll gemacht.
Auch viele, viele andere Effekte, zum Beispiel wenn es gibt die Szene, das finde ich auch immer so super, wie sie das gemacht haben, auch wenn das natürlich wahrscheinlich überhaupt nicht irgendwas nahe kommt. Wir sehen einen Flashback, wo wir sehen, wie Konstantin sich halt umbringt, als er noch sehr jung ist. Ja? Und in dem Moment, wo er stirbt, fährt der Krankenwagen, in dem er liegt, in die Hölle und bleibt stehen. Ja. Und wir wechseln quasi von unserer Welt, weil er dann ja tot ist, in die Hölle. Das ist eine unfassbar gute Szene. Also, es sieht einfach krass aus.
Ja, diesen Wechsel, diese Möglichkeit, die er hat, dass er in die Hölle gehen kann und quasi nachgucken kann. Also unter anderem geht er ja einmal auch in die Hölle, um zu gucken, ob Isabel sich wirklich selbst umgebracht hat.
Genau.
Ne? Also, und das ist schon, auch wenn das natürlich extrem CGI ist, ne? Und das ist auch eher der schlecht gealterte Teil. Also der Teil in der Hölle, so effektemäßig, ist tatsächlich das, wo man es noch am ehesten die Effekte und das Alter der Effekte ein bisschen sieht. Ne?
Ja, das stimmt.
Aber
schon,
dieses Ganze, wenn er da auf dem Stuhl sitzt, die Katze von ihr anguckt und sich dann in die Hölle quasi reinführen kann. Und dann, es geht ja darum, dass er dieses Bändchen, dieses Patientenbändchen, was sie gehabt hat, weil er ist ja auch so ein bisschen Witz noch, also ist böser Witz halt drin, wenn er zu ihrer Schwester sagt, also sie sagt, sie hat sich nicht umgebracht, darum geht es ja, dass ihre Schwester sich vermeintlich Selbstmord begangen hat und ihr das halt wichtig ist, dass sie dann doch in den Himmel kommen kann, was er natürlich gut nachvollziehen kann. Und er dann sagt, ja, jemand, der in einer psychiatrischen Anstalt sitzt, soll sich selbst umgebracht haben, das ist aber sehr ungewöhnlich. Ja. Ne, und dann geht es ja darum, dass er dieses Patientenbändchen von ihr fängt in der Hölle und dann gibt es ja diesen Sprung, den er macht und wenn diese Dämonen nach ihm greifen. Das ist ja so eine Szene aus dem Albtraum, oder?
Ja, das ist auch wenn er am Ende... will er ja auf diesen Stuhl. Wir hören das schon vorher mal. Den hat der gute Midnight in seinem Keller stehen oder so. Ja. Und das ist halt einfach ein Stuhl aus einem Gefängnis, wo, keine Ahnung, sie sagen es, auch über 200 Leute getötet wurden. Und mit diesem Stuhl hat er auch die Möglichkeit, einen Blick in die Hölle zu werfen. Und dann wird er auch angegriffen und haut sich dann so eine Flasche Weihwasser irgendwann noch mal an die Brust. Ach nee, das ist...
Ja,
ja genau, das ist...
Ja, genau.
Das ist großartig.
Ja, ich muss auch sagen, die Szene, wo Angela auch diesen Sprung macht, also wo er sie auch ihr das in der Hölle quasi zeigt, ist ja so eine beeindruckende Szene, wo sie soll sich ja irgendwie ausziehen, guter alter Trick, und dann in diese Badewanne unter Wasser legen.
Zieh dich mal aus
legen.
Und leg dich mal ins Wasser.
Ja, ich finde auch da diesen Moment sehr, sehr, ja, ich finde auch da diesen Moment sehr toll, wenn sie dann zu ihm sagt, muss ich mich denn ganz ausziehen, und er sie einfach nur anguckt und sie dann Hallo sagt und er, ich überlege noch. Ja. Das finde ich sehr, sehr, sehr toll, und sie muss sich dann überraschend wenig ausziehen, sie hat sogar Schuhe an, als sie in die Badewanne geht, und dann legt sie sich halt quasi unters Wasser und er hält sie so ein bisschen runter, und erst ist das okay und dann will sie irgendwie doch wieder hoch und er lässt sie nicht mehr hoch halt. Ne? Mhm. Und sie fängt dann an so zu strampeln und so, und das ist wirklich eine ganz, ganz intensive Szene halt. Ne?
Ja,
also auch von beiden gespielt. Ich finde die Chemie zwischen Frau Weiss und Herr Reeves ist sehr, sehr gut in dem Film.
Auf jeden Fall. Und auch die Dialoge und so, wie du es schon angesprochen hast. Also wir haben so bösen Humor halt ganz viel dabei, ja. Gerade auch von John selber, ja, der ja quasi auf der Schwelle
des
Todes ist.
Der alte Raucher.
Genau, der alte Raucher, der sich dann ja auch quasi, nachdem er die Diagnose bekommt, er hat Krebs und wird noch ein paar Monate wahrscheinlich leben, ist sich erstmal im Krankenhaus, ne, eine Zigarette anzündet.
Ja, ja, das ist auch das Erste, was wir von ihm sehen, wie er doch diese Kippe aus dem Taxi quasi raushält. Ne? Das ist, glaube ich, sein erster Auftritt am Anfang des Films. Ja.
Genau, er ist quasi die ganze Zeit am Rauchen, ja. Und deswegen ist ja dann auch das Ende so super, wenn er dann, also wir spoilern natürlich jetzt hier ohne Ende. Also es ist ja so, dass er sich am Ende die Pulsadern aufschneidet, weil sie möchten, also Gabriel und Balthasar möchten den Sohn vom Teufel befreien, dass er auf die Erde kommt. Ja, Gabriel möchte das, weil die Menschen halt nicht wert sind oder dass sie wirklich an Gott glauben sozusagen. Ja, dass sie einen Sinn dahinter sehen, an Gott zu glauben, dass er sie beschützt. Ja,
ja.
Und weil nichts hilft, schneidet er sich die Adern auf, die an den Handgelenken, weil immer gesagt wird, dass der Teufel selbst kommen würde, um John Constantine zu holen.
Das ist auch super, wie das ihm immer wieder in dem Film schon mehrfach gesagt wird, ey, ich hab gehört, du stirbst bald. Gerüchteweise soll er selber kommen, um dich zu holen. Und was ist das für eine geile Art, den Teufel zu rufen?
Genau,
oder?
Und dann kommt er halt.
Also, da müssen wir dazu sagen, begeht bitte keinen Selbstmord.
Nein, bitte
Leute.
Nicht.
Selbstmord ist echt ungeil, holt euch Hilfe, Leute.
Genau, bringt euch nicht um, bringt auch niemand anderen um. Das ist ein Film.
Das ist aber im Rahmen dieses Films.
Ist das eine krasse Szene? Er sitzt da und ist am Verbluten. Ja, dann kommt eben Lou in seiner großartigen Szene. Und weil Keanu Reeves dann halt weil er sagt: Okay, komm, du hast mir geholfen. Also der Teufel sagt: Du hast mir geholfen, meinen Sohn wieder zurückzuholen und so weiter. Jetzt darfst du dir was wünschen, so ungefähr. Ja, und dann wünscht er sich halt, dass Isabel von der Hölle in den Himmel befördert wird. Ja?
Ja,
und dann will Lou ihn halt natürlich mitnehmen, darf ihn aber nicht, weil durch die gute Tat hat er sich den Himmel erkauft.
Ja, ja.
Und deswegen nimmt er ihm dann quasi das Teer aus seinen Lungen und den Sepp aus seinen Lungen.
Damit er noch nicht stirbt.
Damit er noch nicht stirbt. Und dann sind wir am Ende wieder auf dem Hochhaus. Oder auf dem Haus. Ja, genau, auf diesem Hochhaus von der Klinik. Und wir sehen die Szene, wie er sich umdreht und sich was in die Hand, ne, so wie er eigentlich immer die Zigarette. Und dann sind es so Nikotinkaugummis.
Ja, es ist super, oder?
Es ist großartig.
Es ist total super. Später gibt es ja Konstantin, es gab ja leider keinen zweiten Teil. Ne?
Genau.
Konstantin wurde von einem anderen Schauspieler dann im Rahmen, es gab eine Solo-Serie, die aber nur eine 13-folgige Staffel hatte und dann abgesetzt wurde. Und dann ist ja John Wick nochmal in irgendwie einer anderen Serie aufgetaucht von hier von dem, in diesem Arrowverse da irgendwie, Legend of Tomorrow, da hat er Legend mitgespielt auch. Und es gibt ja dann im Rahmen von einer Zeichentrickserie, ist es auch der andere Schauspieler, der dann auch den gesprochen hat. Da hat er, glaube ich, gar nicht mehr geraucht, sondern gleich nur Kaugummi gegessen. Aber ich muss auch sagen, ich fand dieses Rauchen und diesen Krebsaspekt, den er da hatte, ich fand, das hat irgendwie sehr, sehr gut gepasst, weil es was extrem Irdisches gewesen ist halt.
Ja.
Warum? Und dass er anfängt zu rauchen, weil er halt von diesen Bildern und alles geflasht und gefangen war.
Ja, vor allen Dingen auch das, was seine Eltern alles mit ihm gemacht haben. Wir sehen ja so Szenen, dass er irgendwie Elektrotherapie im Gehirn und so weiter gekriegt hat. Also klar,
ja.
Nicht nur, dass er gebeutelt war, dass er überhaupt von Kindheit an quasi Engel und Dämonen zwischen den Menschen gesehen hat, ja, sondern dadurch, dass er das erzählt hat, ja, seinen Eltern, haben die es halt, so wie er selber sagt, was haben die Eltern gemacht? Sie haben es erstmal schlimmer gemacht.
Ja.
Ja, also, dass der nicht normal leben kann, ohne vielleicht irgendwelche Drogen oder so, ist ja irgendwie nachvollziehbar.
Was wir natürlich trotzdem verurteilen, ist, auch er soll sich Hilfe holen.
Genau, genau. Und nehmt keine Drogen.
Und nehmt bloß macht einen Bogen um die Drogen, sage ich immer.
Was? Ja, auf jeden Fall.
Nein, aber es ist halt sehr passig zu dieser Figur und durch diese gute Tat, wo er ja wirklich, er ist ja schon ein bisschen ein Arschloch, ne?
Ja.
Also er macht das ja alles nicht, weil er der beste Mensch auf dem Planeten ist, sondern weil er das kann, weil er diese Gabe halt hat, ne? Also die zu sehen und deshalb irgendwie auch den Umgang damit halt irgendwie gelernt hat.
Genau.
Und versucht sich jetzt aus der Sache wieder rauszukriegen.
Genau. Halt, wollte ich gerade sagen, also er wird sehr etabliert als eigentlicher Mensch, der nicht so der Menschenfreund ist. Das sehen wir daran, wie er sich mit Chess verhält, ja, den er quasi immer so als Lehrling mitnimmt, der ihm aber eigentlich immer nur rumfährt in seinem Taxi und er gar nichts helfen darf. Ja, dann gibt es eben diese Szene, wo er im Krankenhaus ist und in dem Moment ist auch nicht Isabel, wie heißt sie, die Polizistin?
Angela
auch im Krankenhaus ist und dann treffen sie sich am Fahrstuhl, Konstantin geht rein und sie sagt nach unten. Und er sagt nur, wenn es geht, dann nicht und fährt alleine. Ja, also auch da totaler Arschloch-Move. Warum nimmt er die Frau nicht mit? Ja,
ja,
warum muss er denn alleine im Fahrstuhl fahren?
Also er ist kein pauschaler Sympathieträger.
Nee, halt, auf jeden Fall nicht. Er ist der typische Anti-Held. Er ist halt der Held, aber er will es gar nicht sein. Er will eigentlich sich nur den Weg in den Himmel erkaufen.
Den Himmel.
Er will das
genau den Weg. Es wird ja auch bei seinem ersten Aufeinandertreffen mit Gabriel, wo bekommt er ja auch gleich so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Also wir erfahren da ja, dass er zur Hölle fahren wird, weil er jemanden umgebracht hat. Und da ist aber noch nicht sofort erklärt, dass er derjenige war, der sich durch den Selbstmord. Weil diese Selbstmordkomponente ist natürlich auch noch durchaus was noch viel kontroverseres, ne? Weil es ja immer so die Diskussion auch gibt, warum hat ein Mensch nicht das Recht, sich selber, wenn er will, ne? Und pipapo. Und das ist ja noch eine zusätzliche Kommen. Also hätte er beispielsweise, weiß ich nicht, irgendwann einen Typen an der Straße nicht hochgezogen oder so, ne? Oder,
ja, genau.
Ne? Dann wäre das ja noch eine andere Komponente, also wäre noch anders gewesen, ne? Und so, es ist schon.
Ja,
das ist schon,
also da
schon krass,
steckt halt viel drin, so von allem. Also man kann da auch gut nochmal so ein bisschen über nachdenken, finde ich, und dieses Konzept, auch wenn man vielleicht jetzt nicht an das Konzept Himmel, Hölle glaubt oder Gott und Teufel und wie auch immer, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, an was er glaubt und wie das für einen passt. Aber dieses Konzept an sich mal durchzugehen, mal überlegen, was machen meine Taten eigentlich, ja? Was ist denn, wenn ich heute gut bin, vielleicht hilft mir das ja doch irgendwann mal. Oder ne, wenn ich ein böses Leben geführt habe, vielleicht habe ich da doch am Ende dann nach dem Tod irgendwie einen Nachteil oder was auch immer. Ja? Also dieses Konzept an sich ist da sehr gut aufgefasst und hat sehr viel verschachtelte Komponenten, dass es ja echt lohnt, mal drüber nachzudenken.
Ja, und ich finde gut, dass es halt nicht dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken ist. Weißt du, die Engel sind die Guten und die Dämonen sind halt die Bösen, weil gerade der Verrat von Gabriel halt am Ende, ja, das ist, was ihm was ihm am Ende so ein bisschen die Gunst von Lucifer ja. halt einbringt und beziehungsweise ihm da halt diesen Ausweg quasi kredenzt.
Vor allen Dingen, man ja auch sagen muss, wenn man sich mal so hinterfragt, warum macht Gabriel das? Gabriel möchte ja nicht die Menschheit töten oder verfluchen oder was auch immer. Er möchte halt, dass die Menschen es wert sind, dass Gott sich um sie sorgt. Und ja. ne, deswegen will er den Sohn des Teufels auf die Erde holen, damit es den Menschen wirklich schlimm geht. Also auch das ist ja, die Beweggründe dahinter sind ja nicht böse. Sie machen zwar keinen Sinn, aber eigentlich will er ja nur das Richtige tun.
Naja, gut, da kann man drüber streiten.
Ja, aber genau. Es ist halt nicht auch da nicht so einfach zu sagen, das, was Gabriel macht, ist das Urböse. Ja,
ja, es ist halt nicht schwarz-weiß. Ne?
Genau,
das ist eigentlich cool. Schon durchaus mehr Tiefe drin, als man in so einem Film normalerweise erwartet hat. Also siehe Van Helsing halt. Ne? Also, ja, ich weiß, der Vergleich.
Gut, das einzig Gute an Van Helsing ist Kate Beckinsale.
Ja, oh ja, das ist wohl wahr. Und nie sah Hugh Jackman fraulicher aus als mit dieser Perücke. Und tatsächlich hat's, ich glaube, das ist, der ist der zweitschlimmste Dracula, finde ich, der zu der Zeit gespielt hat in Van Helsing. Der erste war der Typ, der in Blade 3 den Dracula gespielt hat. Nenn mich Drake.
Ja, oh,
ja, furchtbar.
Ja,
ja, oh, ja, dieser Kanten. Der Typ, der auch hier Prison Break.
Prison Break,
und so,
der andere aus Prison Break, genau.
Ja, der andere aus Prison Break und der auch hier, du hast es vorhin auch schon erwähnt, hier.
Spielt er nicht auch in Legends of Tomorrow auch mit?
Ja, genau, in Legends of Tomorrow spielt er auch mit. Der spielt da eine.
Da spielt doch auch der andere aus Prison Break auch wieder mit, oder?
Ja, und danach, die haben danach das zusammen gemacht. Ja, ich hol dich da raus, halt aus. Ja, stimmt. Alter, das stimmt, wollte ich gerade sagen. Damals, wo RTL dachte, mit diesem Azad werden wir das rocken.
Azad rappt den größten Mist und Adel ja. Tawil singt ja. dazu, ich hol dich da raus.
Alter, ey, aber ohne Scheiß, also wenn du mal in den Knast kommst, ne,
ja.
dann werde ich dich zu diesem Song befreien.
Wichtig ist nur, dass du dann bitte aber auch auf deinen Körper so ja. wie der Typ dann ja
die
auch
Karte.
Die Karte ja, ja. tätowierst. Komplett.
Ja. Und dann sage ich auch, ja, Christoph, sorry, bis hierher, aber was hinter der Tür ist, das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Obwohl die erste Staffel Prison Break gar nicht so kacke war.
Ja, ich hab damals es nicht gesehen, ich habe es mal vor einer Weile versucht anzufangen, aber irgendwie, ich komme da auch nicht mehr so richtig rein.
Als Peter Stormer irgendwie sich seinen Arm selber abschießt oder abschneidet oder so, das ist schon ziemlich krass. Oder verliert er den, weil er ihn abgeschossen bekommt, ich weiß es nicht.
Naja, also wahrscheinlich nicht umgedreht, ne? Hat den nicht verloren. Oh Gott. Nein, aber weißt du, ich habe tatsächlich kürzlich bei diesem Film noch was Neues entdeckt, nämlich ich hatte diese Abspannszene noch nie vorher gesehen. Es gibt ja eine Szene nach dem offiziellen Ende, also die während des Abspanns läuft.
Ja.
Nämlich, denn wir verlieren ja Chess.
Ja.
Wir verlieren ja in dem
wir
Film
Chess. Wir verlieren ja eigentlich alle.
Wir verlieren eigentlich alle. Eigentlich verlieren wir alle in dem Film. Wir verlieren aber auch leider auch den guten Chess, der davor auch, der war eigentlich nur dafür da, dass wir ihn verlieren, oder?
Ja, 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 wir sollten halt sehen, dass John Constantine halt noch so einen Typen hat, den wir verlieren können, ja.
Damit er vielleicht ein bisschen unsympathischer wirkt, weil er so ein bisschen einen latenten, minimal sympathischeren
Genau, jetzt
Sidekick
weiß ich, jetzt
hat,
weiß
oder?
Ich auch die Szene, jetzt weiß ich auch die Szene, ja.
Okay. Ja, ja, mit dem Grab. Er geht ans Grab von Chess und dann sehen wir, wie Chess sich aus dem Grab erhebt. Ganz genau. merkwürdig aussieht, also das Gesicht sieht sehr merkwürdig irgendwie aus und dann hat er auf einmal Engelsflügel und startet ab in den Himmel.
Ja.
Ja. Habe ich noch nie vorher gesehen gehabt, okay. Obwohl ich den Film auch auf DVD habe. Den habe ich tatsächlich kürzlich, oder ich meine, hast du mir nicht von dieser Szene erzählt?
Ich weiß es nicht. Ich erzähle dir nie von Szenen.
Das stimmt, wir reden nie über, außerhalb dieses Podcasts reden wir nie über irgendwie. Was, wir gehen immer nur so nickend aneinander vorbei, sagen heute Abend, ja.
Ja, genau. Wir reden nie. Und über Filme und Serien sowieso nicht. Außerhalb des Podcasts hassen wir auch alle Filme und Serien.
Ich habe noch nie was gesehen außerhalb für diesen und die 5 Millionen anderen Podcasts, die wir noch so machen.
Auch die Sachen, die wir besprechen, haben wir noch nie gesehen.
Ich habe noch nie Akte X gesehen, muss ich dir sagen.
Ich weiß nicht, was das ist. Ist das mit Kevin Sorbo, wo er so in einem Raumschiff so eine Leiter runter...
Nein. Ach, du meinst die dritte Discovery-Staffel. Das meinst du, ne? Mit diesem 1000 Jahre in die Zukunft und so, ne? Das kann doch nur das sein, von dem wir hier reden.
Ich glaube, ja.
Nein. Das ist diese eine Serie, wo dieser eine Typ, wo diese beiden Polizisten sind und der eine Typ glaubt an Aliens und die Frau nicht.
Ist er das, wo er sexsüchtig und pornosüchtig ist?
Ja. Nee, ich dachte, es wäre autobiografisch, ein bisschen.
Ist das das, wo am Ende Jonathan Frakes immer fragt, ob das real ist oder nicht?
Ich glaube, alles im Leben sollte so sein.
Ja, das wäre schon super, wenn du so abends nach Hause kommst, dich ins Bett legst und dann kommt Jonathan Frakes rein und sagt, war dieser Tag real oder nicht?
Nein, geil wäre, wenn das Letzte ist, was du hörst immer. Wenn du willst dann so in deinem Bett und so, sagst du, ich weiß nicht, du verabschiedest dich ja wahrscheinlich von dir förmlich. Ne?
Ja.
Gute Nacht, Herr Christoph.
Ja.
Ne? So stelle ich mir das bei dir vor halt. Ne? Und dann, wenn das Licht ausgeht, hörst du noch so die Stimme von Jonathan Frakes. Ist das jetzt wirklich passiert? Dann machst du an, niemand da, keine Stimme. Und ich glaube, das ist der Moment, wo du auch über das Dach dir drüber Gedanken machen solltest. Übrigens, das finde ich tatsächlich eine sehr gruselige Szene, weil viele haben ja ein bisschen bemängelt, dass der Film, ist halt viel mainstreamiger. Ja. Die Comics sind viel düsterer, viel härter. Aber es gibt ja dieses Video, auch dieses Überwachungsvideo von dem Selbstmord von Isabel, wie sie dann vom Dach gesprungen ist. Und dieses Video hat sich ja die Schwester als Polizistin nun besorgt und angesehen. Und dann gibt es ja eine Szene, kurz nachdem sie Konstantin begegnet ist, dass sie sich dieses Video wieder ansieht. Und dann siehst du halt, sie hat tausendmal gesehen, die Szene, wo Isabel noch in die Kamera guckt und bevor sie springt. Und dann sagt sie einmal, Konstantin.
Ja.
Genau, und springt. Und dann spult sie es zurück, spielt es nochmal ab und da sagt sie es nicht.
Ja.
Und da ist es ja der Indikator, wo sie sagt, hey, dieser nette, sympathische, der haut drauf, der mir am Fahrstuhl begegnet ist, ne? Den muss ich suchen.
Genau, das ist eine gute Idee, mit dem mal uns zu unterhalten. Ja gut, ich sag mal, wenn dein Zwillingsbruder in einem Video, wo er sich kurz bevor sich umbringt, meinen Namen sagt, würdest du vielleicht auch mich mal ansprechen.
Christopher
Street. Nein, ich glaube nicht.
Nein, niemals.
Niemals.
Das passieren. Das würde niemals passieren. Nein, aber ich gebe ja auch mal zu, ich habe so ein bisschen noch in so den Untiefen des Internets ein bisschen gewühlt. Und es gab viel Kritik es gab durchaus von den Fans viel Kritik, die gesagt haben, ja, Mensch, der ist zu mainstreamig, der ist nicht düster genug. Ich persönlich finde ihn wirklich eigentlich echt düster genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Alleine durch diese ganze Selbstmord-Situation und das Krebsding und das alles. Irgendwie, ich finde, der ist sehr, sehr düster für einen 16er und auch für die Zeit. Und es wird sehr kritisiert, dass John Constantine nicht blond ist. Das taucht überall auf, dass halt der gute Konstantin in den Comics ein Blonder ist. Und der Schauspieler, der ihn in der Serie später gespielt hat, der ist auch blond gefärbt, sieht aber offensichtlich so aus wie jemand, der dunkle Haare hat und den man zwingt, blondiert rumzulaufen. Ja, ich persönlich muss sagen, ich hätte mir keinen blondierten Keanu Reeves gewünscht
in die Rolle. Auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, da musst du halt im Thema sein. Also ich habe die Comics auch so nie gelesen, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen. Mir gefällt der John Constantine, wie Keanu Reeves ihn spielt und wie er in dem Film dargestellt hat, schon gut. Aber klar, wenn du Fan dieser Serie bist, ja, von den Comics und so weiter, dann ist es halt immer schwer, jeden Fan oder so zu befriedigen. Ja, es ist ja wie mit Discovery, ja, die einen, die vielleicht nicht so im Thema sind, die finden das total super oder auch welche, die nie im Thema sind, ja, und dann gibt es auch andere, die sich wirklich auskennen in Star Trek, die sagen, das ist scheiße.
Ja. Was jetzt aber was jetzt? Shitstorm incoming, weißt du?
Das habe ich doch absichtlich so gesagt.
Nein, ja, ist okay, also, weil du bist bereit zu polarisieren. Du bist der gute Lorca eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, genau. Nein, aber es ist, glaube ich, halt wirklich einfach dieses, wenn du da drin bist in dem Thema, ja, dann siehst du das halt auch ganz anders. Ja, vielleicht jemand, der im Star Trek nicht so gut drin ist, der guckt sich auch Bilder an von den ersten Aufnahmen von Patrick Stewart und sagt, ja, mit Haaren wäre es besser gewesen.
Oh ja, das ist total weird, das zu sehen, wenn er dieses Foto mit, wo er Haare hat, ne?
Ja, das aber genauso ist das so, mit wenn du die Comics toll findest und John Constantine dort halt ganz anders dargestellt wird und so, dann ist für dich der Film halt durchaus nicht so gut, wie wir ihn vielleicht finden. Das kann ich schon verstehen.
Also ich sag dir das, was Earl aus My Name is Earl dazu gesagt hat, und das ist auch für dich ein wichtiger Spruch, Hass hat man im Herzen, nicht in den Haaren. Weißt du? Und ich finde die Haarfarbe von ihm total irrelevant, ehrlich gesagt. Ja, aber ich bin überrascht, dass sie in fast allen Kritiken, die ich gelesen habe, eine Anspielung darauf gab, dass, ja, er ist eigentlich blond in den Comics.
Das ist schon eine wichtige Sache, so.
Blondie-Bär. Ne, das ist echt.
Also, ja, gut, lässt sich drüber streiten, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, aber ich denke schon, dass für viele Leute die die Comics gerne gelesen haben und haben, dass eine wichtige Geschichte war. Ist für mich aber jetzt auch eher egal.
Spreche ich den auch nicht ab. Wie gesagt, ich finde es halt immer nur ein bisschen sowas, immer nur so ein bisschen merkwürdig. Und wie gesagt, wir haben die Comics nicht gelesen. Also, genau. Und selbst wenn ich sag dir, selbst wenn ich die Comics gelesen hätte, ich glaube, so relevant können die blonden Haare in den Comics nicht sein, dass ich gesagt hätte,
auch Mensch, nee. Das hat wahrscheinlich wichtige historische Hintergründe.
Ja, das er blendet damit seine Feinde.
Ja, wahrscheinlich.
Weißt du? Ja.
Aber ich würde sagen, wir haben, glaube ich, ganz gut herausgestellt, warum wir Konstantin mögen, ja, und nicht verstehen, warum so viele ihn haten. Oder?
Genau. Wenn ihr ihn hatet, dann schreibt uns doch mal auf Twitter oder besser auf Twitter,
genau.
Warum ihr den nicht mögt. Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Ja. Also,
aber wenn ihr jetzt auf unserer Seite seid, schreibt uns auch gerne und sagt, hey, wir sehen das auch so wie ihr. Wir mögen Konstantin gerne. Und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, ja gut, dann haben wir ihn euch jetzt total kaputt gemacht. Guckt ihn euch aber trotzdem auf Netflix an.
Ja, den kann man auch wirklich mehrfach gucken. Das ist tatsächlich so ein Film,
man kennt halt schlechter. Genau, man kennt halt das Ende, aber man kann immer was Neues entdecken und es gibt so viele coole Szenen und so weiter.
Er hat schöne Bilder, und wenn es nur das ist.
Genau, also von daher einen guten Actionfilm, auch wenn du das Ende kennst, kannst du halt immer wieder gucken.
Aber wir mögen ja auch diese Exorzismus-Thematik, die ja immer in diesem Film übergezeichnet ist. Halt,
auf jeden Fall.
Das ist schon gut.
Deswegen, jetzt habe ich Bock, den wieder zu gucken, aber es ist schon so spät. Ja, schade.
Vielleicht heute Nacht in deinen Träumen.
Ja, wer weiß. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann in der nächsten Episode Nerd und Krempel. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
Ciao.
Nerd und Krempel.